Jetzt wieder eine Frage, da mache ich wieder einen ganz kurzen Punkt, also nicht Punkt, sondern Pause, dass jeder sich überlegen kann, ob er das beantworten könnte. Welcher Glaube macht den Menschen selig? Also beantworten jetzt nur im Sinne, es gibt hier nicht nur eine Antwort, sondern nur in dem Sinne, was würde uns dazu einfallen? So. Welcher Glaube macht den Menschen selig? Nun, wie schon man denken kann, auch hier wiederholt es sich, es ist der Glaube an den Herrn, unseren Gott und Heiland Jesus Christus. Also es ist ja auch das Zentrum letztlich unseres Glaubens, der den Menschen selig macht. Und zwar gibt es auch einen Grund, weil der Herr zugleich Gott und Mensch ist. Er ist im Vater und der Vater in ihm, sodass sie eins sind. Wer sich an Jesus Christus wendet, der wendet sich daher zugleich an den Vater. Und der Grund, weshalb der Glaube auf Gott, den Heiland Jesus Christus, gerichtet sein soll, besteht darin, dass er so auf einen sichtbaren Gott gerichtet ist, in dem der Unsichtbare wohnt. Es hat also einen guten Grund. Wir sind ja natürliche Menschen. Und würden wir uns nur an eine Idee oder an einen unschaubaren Gott wenden, dann würde das in uns nicht Fuß fassen. Das wird jetzt hier so dargestellt. Der Glaube an einen sichtbaren Gott, der Mensch und Gott zugleich ist, geht in den Menschen ein, also in sein Gemüt. Das kann irgendwie haften. Insofern wird der Glaube beim Menschen geistig natürlich. Denn alles Geistige wird, um beim Menschen Realität zu erlangen, im Natürlichen aufgenommen. Das ist ja klar, wir müssen es lesen, wir nehmen es in unser Verstand auf, aber auch in unser Herz. Also wie oft haben wir geweint, besonders wenn wir auch das Lorbeerwerk gelesen haben. Das heißt, es wird im Gefühl und auch im Verstand aufgenommen. Also geistig natürlich, denn alles Geistige wird, um beim Menschen Realität zu erlangen, im Natürlichen aufgenommen. Das rein Geistige geht zwar in den Menschen ein, wird aber nicht aufgenommen, denn die Voraussetzung dafür, dass dies geschieht, ist ein Innewerden und so eine Aufnahme im Gemüt. Und dies ist nur im Natürlichen des Menschen möglich. Also stellen wir uns jetzt mal ein Innewerden vor, also das heißt, wir lesen einen Text und nehmen das so innerlich auf. Wir nehmen das ja aus dem Gedächtnis so quasi aus dem Kopf heraus und nehmen es ja ins Herz normalerweise und da schauen wir es uns an. Und das ist eine Art Innewerden, das heißt, wir spüren, was gemeint ist. Wir sehen sozusagen wie so eine große Fläche oder wie einen großen Raum, wo ganz viele Dinge letztlich zusammenkommen, um auch diese Wahrheit oder dieses Innewerden zu ermöglichen, wo wir die Dinge ins Verhältnis setzen. So, wenn wir uns das noch einmal so vergegenwärtigen, wie wir die Dinge aufnehmen, im Herzen oder im Inneren, im Innewerden, dann ist es ja nicht so, dass wir nur eine ganz kleine Sentenz aufnehmen und das gar nicht ins Verhältnis setzen, sondern wir nehmen etwas auf und sehen das sozusagen immer größer und klarer. Nicht? In dem Augenblick, dann können wir es auch wieder vergessen und wir können es auch durchaus vielleicht nur teilweise betrachten, aber so ungefähr muss man sich das vorstellen, das Innewerden, das heißt, dass Jesus uns hier etwas zuführt, damit unser ganzes Gemüt erfüllt wird. Ein Innewerden, also eine Aufnahme im Gemüt, im natürlichen Menschen, das heißt durch Gefühl und durch Denken. Umgekehrt ist aber der bloß natürliche, also wenn man jetzt nur rein natürlich die Sache betrachtet, wir lesen einfach ein Buch wie jedes andere, Umgekehrt ist aber das bloß natürliche, das heißt seines geistigen Wesens beraubte Glaube, kein wirklicher Glaube, also eine reine Buchstabenglaube, sondern lediglich eine Überredung oder Kenntnis. Dies vermag aber den Menschen nicht selig zu machen. Einen solchen Glauben haben alle, die dem Menschlichen des Herrn die Göttlichkeit absprechen. Das sagt Swinburg so. Also ich kann es jetzt nicht nachvollziehen, ob es wirklich so ist. Also es heißt, wenn jemand glaubt, dass Jesus halt ein Mensch war, aber sonst doch irgendwo die kirchlichen Wahrheiten aufnimmt durch das Wort, also dass er deshalb einen rein natürlichen Glauben hat, also kein Innewerden. Gut, man nimmt das jetzt mal einfach so hin, weil es da steht, ob es wirklich so ist, weiß ich nicht. Also kann ich, also sagen wir mal, nicht irgendwie nachvollziehen, das geht in mich jetzt nicht so ein, also ich bezweifle es ein bisschen, aber ich weiß es nicht, ob es so ist. Man müsste dann eine Befragung machen bei allen, die eben nicht an das Göttliche von Jesus glauben, ob es wirklich so ist. Keine Ahnung. So, jetzt die nächste Frage. Wie lebt und glaubt man auf rechte Art? Nun, bevor man sagen kann, ein Mensch lebe und glaube auf rechte Art, müssen bei ihm zweierlei in Übereinstimmung sein, heißt es hier. Nämlich der innere und der äußere Mensch. Ein Begriff innerer Mensch und äußerer Mensch, den wir sehr oft hier schon hatten. Nun wollen wir mal diesen inneren und äußeren Menschen nicht definieren, sondern wir wollen das nur so charakterisieren, dass dem inneren Menschen das Denken und Wollen entspricht und dem äußeren Menschen das Sprechen, das Handeln, weiß ich auch, das Schreiben, Handwerken, Musizieren, Lesen und so. Das ist alles, was der äußere Mensch tut und wenn er auch spricht und all das, nicht? Also der innere Mensch, Wollen und Denken und der äußere Mensch, alles, was er eben nach außen hin machen kann. Wenn der innere Mensch das Gute will und der äußere gut handelt, so stellen sie eine Einheit dar. Der äußere handelt aus dem Inneren und der innere durch den äußeren. Ist eigentlich auch einfach, oder? Ich meine, wenn ich was will, wenn ich was liebe und ich will das dann auch und das denke ich und mache mir einen Plan, vielleicht was auch immer, dann werde ich das ja im Äußeren zum Ausdruck bringen, indem ich darüber spreche, indem ich irgendwas in die Wege leite, indem ich irgendwas baue oder etwas schreibe und so weiter. Nicht? Also das ist klar. Wenn aber umgekehrt der innere Mensch das Böse will, der Äußere dabei aber zum Beispiel nur aus Mangel an Gelegenheit doch gut handelt, so handeln trotzdem beide aus dem Höllischen. Denn sein Wollen stammt von daher, aus der Hölle nämlich, und seine Handlungsweise ist heuchlerisch. Also es kommt auf den inneren Menschen an, auf seinen Willen und sein Denken aus dem Willen. Ist uns aber eigentlich auch geläufig. Der Mensch, der nicht allein weiß, dass es einen inneren und einen äußeren Menschen gibt, sondern auch, was sie sind und dass sie entweder tatsächlich oder auch nur scheinbar einheitlich zusammenwirken können und darüber hinaus, dass der innere Mensch nach dem Tode fortlebt. Der besitzt damit potenziell die Geheimnisse des Himmels wie auch der Welt in aller Fülle. Das heißt, wenn wir spüren, was ist das Innere in uns, was ist unser Wille, was ist eigentlich unsere Hauptliebe, was treibt uns wie ein Strom, Was sind unsere Gedanken daraus? Und was ist der äußere Mensch, der sich ja immer verstellt? Hier in dieser Welt bleibt uns gar nichts anderes übrig, als eine bestimmte Maske aufzusetzen und sich so zu verhalten, dass es politisch korrekt ist. Also das heißt, diese Art des Auftretens ist ja der äußere Mensch, wie die Art, wie wir reden und so weiter. Und das hier müssen wir aber wissen, dass es hier einen Unterschied gibt, oder wir könnten es wissen. Denn wenn wir es wissen, dann, dann können wir selbst uns betrachten. Und wir können sehen, wo die Diskrepanzen sind von innen und außen. Und wir können ja überhaupt in diese ganze Wege der Buße, Umbildung und Wiedergeburt eintreten, indem wir uns öffnen, dieser Liebe Gottes an uns. Wer in sich den inneren und äußeren Mensch verbindet, gewinnt die ewige Seligkeit. Also wenn man nach außen auch so handelt, wie man innen ist und nicht hier ein heuchlerisches Tun hat. Wer sie hingegen trennt und wer sie gar zum Tun des Bösen verbindet, wird unselig. Also entweder, weil er Böses eben tut, aus dem inneren Wollen heraus oder einfach nur aus dem Inneren. Das Äußere ist nicht so wichtig, sondern das Innere eben. Oder er heuchelt eben nicht und so. Das ist, glaube ich, schon klar. So, die nächste Frage. Wodurch bildet sich der Glaube im Menschen? Also wie immer, der Herr steht im Mittelpunkt erstmal. Der Glaube im Menschen wird dadurch gebildet, dass der Mensch sich erstens an den Herrn wendet, zweitens die Wahrheiten aus dem göttlichen Wort lernt. Und drittens, danach lebt, also nach den 10 Geboten. Also noch einmal am Anfang, der Glaube im Menschen wird dadurch gebildet, dass der Mensch sich erstens an den Herrn wendet. Also nicht an einen unschaubaren Gott oder an den unschaubaren Gott. Weil wir es vorhin schon gehört haben, warum das nicht geht. Wir müssen als natürliche Menschen uns an das göttlich-menschliche des Herrn wenden. Und zweitens die Wahrheiten aus dem göttlichen Wort lernt oder eben auch alle Schriften, die sich auf das Wort beziehen, wie wir es auch durch Swedenborg oder Lorbe haben, nicht? Also und drittens danach lebt, das versteht sich von selbst, das heißt, der Glaube und die Nächstenliebe oder das Gute und Wahre gehören eben zusammen. Das Erste, also sich an den Herrn wenden, gründet sich darauf, dass der echte, also heilbringende Glaube vom Herrn kommt und auf den Herrn gerichtet ist. Dass der Glaube sich zweitens dadurch bildet, dass der Mensch die Wahrheiten aus dem Wort lernt, beruht darauf, dass der Glaube, wie oben gesagt, seinem Wesen nach Wahrheit ist. Also der Herr auch selbst, er ist ja Liebe und Weisheit oder das Gute und das Wahre, seinem Wesen nach Wahrheit ist. Denn alle Dinge, die zum Glauben gehören, sind Wahrheiten. Der Glaube ist daher nichts anderes als ein Inbegriff von Wahrheiten, die im Gemüt des Menschen wie Licht sind. Also wir kennen ja auch den Spruch, mir geht ein Licht auf oder so. Ne? Dass sich der Glaube drittens dadurch bildet, dass der Mensch nach den Wahrheiten lebt, beruht einmal darauf, dass das geistige Leben ein Leben nach den Wahrheiten ist und zum anderen darauf, dass die Wahrheiten nicht leben, und das ist jetzt das Wichtige, bevor sie sich in Handlungen ausprägen. Also Handlungen aller möglichen Art. Also wenn wir uns jetzt nur selbst angucken. Ich meine, von Peter brauchen wir mal nicht zu sprechen. Burkhard hat uns Brot gebracht. Herr Werner hilft uns immer. Du bäckst wunderbaren Kuchen. Du spielst für uns und machst vieles andere. Christiane muss man auch gar nicht. Sie ist notwendig, dass wir hier überhaupt bestehen können. Und Michael auch und so. Das heißt, schauen wir uns alle an. Wir schon alleine, um auch nur hier unser kleines Zentrum weiterführen zu können, ist es unbedingt notwendig, dass jeder sich einbringt und jeder bringt sich auch ein. Und ganz abgesehen davon, was jeder von uns jeden Tag und überall macht. Und das sind die Dinge, die Handlungen sind und wo unsere Glaubenswahrheiten einfließen. Wie gesagt, wird der Glaube im Menschen durch dreierlei gebildet. Erstens dadurch, dass er sich an den Herrn wendet, nochmal Wiederholung. Zweitens dadurch, dass er die Wahrheiten aus dem Wort lernt. Und drittens dadurch, dass er danach lebt. Da es nun drei Dinge sind, also das Vollkommene, eins deutlich vom anderen unterschieden, so folgt, was folgt daraus, dass sie auch getrennt werden können. Der Mensch kann sich ja an den Herrn wenden, auch wenn er vielleicht außer einigen historischen Aspekten nichts von Gott und vom Herrn weiß. Was manchmal geschieht, wenn zum Beispiel ein Mensch in Lebensgefahr kommt, obwohl er nie gebetet hat, plötzlich betet er und wendet sich an Gott, an Jesus oft. Er kann ferner eine Menge Wahrheiten aus dem Wort wissen, ohne danach zu leben. Das kommt ja ganz oft vor. Das heißt, wir lesen zwar, aber tun nicht danach. Oder vielleicht Jahre später. Alles hat natürlich auch irgendwie seine Zeit. Bei einem Menschen jedoch, in dem diese drei Dinge getrennt sind, findet man nicht den heilbringenden Glauben. Dieser bildet sich nämlich nur, wenn alle drei verbunden werden. Und sein jenseitiger Zustand wird ganz so sein wie derjenige der Verbindung. Werden die Wahrheiten nicht zugleich auch Sache des Willens, so sind sie noch nicht inwendig im Menschen. Also man geht in einen Vortrag und hört sich das halt mal so an und wenn man gutes Gedächtnis hat, merkt man sich vielleicht auch so manches davon. Aber es ist noch lange hin, bis es wirklich in das Herz hinabsinkt und es einem wirklich ganz wichtig wird und ein Zentrum seines Lebens und seines Strebens und so weiter. Das wissen wir alles, das ist ja ein Prozess. Der Wille als direkter Ausdruck seiner Liebe ist nämlich der eigentliche Mensch. Das Denken ist nur in dem Maße und in der Art, wie es sich mit dem Willen verbunden hat. Also, es ist eben immer wieder das, was hier schon so oft gesagt wird. Die Liebe ist das Leben, das eigentliche Leben, der eigentliche Mensch, das, was unsere Liebe ist. Und wenn natürlich glücklicherweise Jesus unsere eigentliche und innerste Liebe ist, dann, ja, dann ist es natürlich sehr fein für denjenigen. Also die Wahrheiten lieben, Jesus lieben und danach tätig werden. Das ist der Weg.